Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Aufreger des Tages ist nicht, dass Bettina und Christian Wulff geheiratet haben, auch wenn sie das haben, und zwar, das hätte an einem anderen Tag gereicht, zum dritten Mal. Elisabeth von Tadden nimmt sich des Ereignisses in der Zeit an, mit viel Goethe, aber auch mit dem Verweis auf das, Zitat, ehesequentielle Schröder-Fischer-Modell der Heirat mit immer neuen Frauen als modernistischem Trend zur dritten Ehe, während sie bei den Wulffs das Motiv der ewigen Wiederkehr desgleichen erkennt, was sie als konservativ identifiziert. Nein, der Aufreger des Tages ist längst tot und hat nie geheiratet. Es ist Beethoven. Und der, um damit anzufangen, war gar kein Beethoven. Also als Komponist natürlich schon, aber wohl nicht als Familienmitglied. Auch sonst stimmt vieles nicht in den Biografien. Das erzählt sein frisch sequenziertes Genom. Jan Brachmann und Pia Heinemann zitieren in der FAZ Malte Böcker, Direktor des Beethovenhauses in Bonn, Beethoven erweise sich auch bei einer rein biologischen Betrachtung als ähnlich faszinierend wie in seinem Werk. Einer der beteiligten Wissenschaftler kommentiert die einstige Leber des Sequenzierten mit den Worten: Die Kombination aus genetischem Risiko, Alkoholkonsum und einer Hepatitis B-Infektion klingt schon recht tödlich. Außerdem widerspricht das Genom Roberto Blanco, der jüngst den Wiener Bürgermeister aufforderte, den Musiker exhumieren zu lassen, und zwar mit den Worten: Ich wette, dass Beethoven mir ähnlicher gesehen hat als Ihnen, Herr Bürgermeister. Laut Genlage stammen immerhin 99% von Beethovens Vorfahren aus West- und Zentraleuropa. Die Behauptung, Beethoven sei schwarz gewesen, darf damit als widerlegt gelten, resümiert die FAZ. Wären wir in New York, wäre der Aufreger des Tages natürlich eh nicht Beethoven und schon gar nicht das ständige Heiraten der Wulffs, sondern das eigene Logo, wie Adrian Kreie in der Süddeutschen berichtet. Aus »I love NY« ist »We love NYC« geworden. Da hat, schäumt Kreie, irgendein Spatzenhirn in einer für viel Steuergeld angeheuerten Marketingagentur dem NY ein C angehängt. Vor allem aber haben sich die Spatzenhirne das »We« ausgedacht, weil sie in solchen Besserwisserbüros immer glauben, dass ein »We« schon reicht, um das mit der Inklusion im Markenkern zu verankern. Doch, so Adrian Kreie, was die New Yorker auf die Barrikaden bringt, ist, dass ein windiger Werbegrafiker die Buchstaben in Helvetica gesetzt hat. Die Erklärung für so viel grafische Empörung? Sicher kann man diese Schrift auf Bildschirmen besser lesen als die Buchstaben mit den muskulösen Serifen, die Milton Glaser damals aus dem American Typewriter Schriftsatz entwickelte. Und es stimmt natürlich, dass die New Yorker U-Bahn-Schilder in Helvetica gesetzt sind. Aber was 1966 modern war, ist heute das Billigregal der Schriftsätze. Und wir sind noch nicht einmal beim Gipfel der grafischen Entgleisung, denn da prangt statt Glasers starkem Herz ein Emoji. Das wird kein gutes Ende nehmen, wetten? Apropos Ende. Nein, wir haben hier noch etwas Zeit, aber in der Zeit erläutert der Soziologe Andreas Rackwitz, warum wir uns mit sofortiger Wirkung von dem beliebten Slogan »Am Ende wird alles gut« und »Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende« trennen müssen. Woher der stammt, ist übrigens unklar, aber auch egal, wenn er eh nicht mehr gilt. Der Satz, so Rackwitz, passte gut ins Sprücheverzeichnis der stabilitätsverwöhnten Westeuropäer am Ende des 20. Jahrhunderts. In seinem freundlichen Optimismus, hinter dem sich ein geschichtsphilosophischer Glaube verbirgt, wirkt er heute nicht mehr zeitgemäß. Denn, so titelt die Zeit, das Ende ist ziemlich nah. Was genau heißt ziemlich? Das erinnert ein bisschen daran, dass die Koinzidenzen in Beethovens Leber recht tödlich waren. Wie dem auch sei. Rackwitz verweist auf Literatur und Film als das kulturelle Imaginäre einer Gesellschaft, um zu erklären, warum wir endlich lernen müssen, die Katastrophe zu denken. Was nach echtem Aufreger klingt und definitiv nach Ende.